dann über den Pfad der Erhebung durch die Erscheinungsweisen der Natur zum transzendentalen Leben gesprochen haben, soll das heutige Seminar heißen verschiedene Stufen beim Reifen des hingebungsvollen Dienstes. Der Weg in die spirituelle Welt ist von Srila Bhaktivinoda Thakur als der Pfad der Erleuchtung beschrieben worden. Er ist wie ein leuchtender Pfad, der sich durch diese materielle Welt wie ein silberner Fluss bewegt und auf den man sich begeben kann, um die höchste Vollkommenheit des menschlichen Lebens zu erlangen. Zunächst einmal Prema Bhakti, Liebe zu Gott, die man in diesem Körper schon kosten kann, und dann das Eintauchen in die Atmosphäre von Goloka Vrindavan, wo man sich das ist Goloka Vrindavan, die ewige spirituelle Welt, wo man sich im unablässigen, hingebungsvollen Dienst zu Sri Krishna beschäftigt. Dieser Pfad besteht aus den einzelnen Praktiken des hingebungsvollen Dienstes, die beginnen mit dem Hören über Krishna, mit dem Chanten über Krishna, mit dem sich Erinnern, Meditieren über Krishna. Und es sind insgesamt 9 dieser Übungen, dieser Praktiken. Die bilden praktisch sozusagen die Substanz dieser Straße der Erleuchtung, dieses hingebungsvollen Dienstes. Nun, ein Lebewesen ist als äußerst vom Glück anzusehen, wenn er irgendwie mit diesem Pfad in Kontakt kommt. Es heißt, dass das Lebewesen auf einer langen Wanderung durch die verschiedenen Lebensformen als äußerst fortunate anzusehen ist, wenn es durch die Barmherzigkeit Krishnas auf diesen Pfad stößt. Das Lebewesen normalerweise wird hinweggerissen von einem anderen Strom, einem anderen Weg, nämlich dem Strom der 3 Erscheinungsweisen der Natur, was wir gestern durchgenommen haben, oder besser den Strom des materiellen Lebens. Im Chaitanya Charitamrita findet sich das Beispiel von dem Lebewesen, das Beispiel eines Stück Holzes, was einen Fluss heruntertreibt. Wenn man nach Hardwar und Rishikesh geht und dort lebt, sieht man oft diese Baumstöße, die vom oben dem Gebirge heruntergerissen werden und in der Mitte des Stromes gewaltsam über die Stromschnellen geschliffen werden. Und wenn sie nicht, so wird das Lebewesen praktisch gewaltsam im Strom des materiellen Daseins festgehalten. Wenn es rauskommt ans sichere Ufer des hingebungsvollen Dienstes und dort ans sichere Ufer des Krishna-Bewusstseins und von dort den Pfad der Erleuchtung geht, so beginnt eine Periode des großen Glückes im spirituellen Leben. Nun, im Srila Rupa Goswami hat diese verschiedenen Stufen, die sich, während wir im spirituellen Leben Fortschritte machen, einstellen, in Bhakti Rasamrita Sindhu beschrieben, als Adho Shadha Tata Sadhu Sangha Tabhajana Kriya Tato Nata Nivriti Syat Tato Nishta Ruchish Tata Atha Shaktis Tato Bhavas Tata Prema Byudang Shati Sadakanam Ayang Premna Pradhur Bhave Bhavet Krama. Am Anfang muss es Vertrauen geben. Dann wird man interessiert darin, Gemeinschaft zu pflegen mit reinen Devotees. Danach wird man initiiert durch den spirituellen Meister und führt die regulierenden Prinzipien unter seinem Auftrag aus. Somit wird man von allen unerwünschten Angewohnheiten befreit und wird fixiert im hingebungsvollen Dienst. Danach entwickelt sich Geschmack und dann Anhaftung. So, dies ist der Weg des Sadhana Bhakti, des hingebungsvollen Dienstes gemäß der regulierenden Prinzipien. Danach entwickeln sich allmählich die Emotionen, sie intensivieren sich und dann gibt es das Aufwachen von Liebe. Das ist die allmähliche Entwicklung von Liebe zu Gott für einen Gottgeweihten, der am Krishna-Bewusstsein interessiert ist. Dieser also Vorgang, der mit Shraddha beginnt, soll im Folgenden beschrieben werden. Es ist so, dass ich möchte hier mit auf eine Fragestellung nehmen, die also heute Morgen in der Vorlesung von Astrada Prabhu behandelt wurde. Nämlich die Frage, wie kommt man überhaupt zum spirituellen Leben? Es ist sehr, sehr rar, dass man zum spirituellen Leben kommt. Und die Frage, wie, hat uns bestimmt alle einmal beschäftigt, beziehungsweise beschäftigt uns immer noch. Es ist so, dass im gewöhnlichen Fall, im materiellen Leben, das Lebewesen überhaupt keine Freiheit hat, weil sie nur ihr eigenes Karma, das Lebewesen erntet nur sein eigenes Karma. Krishna beobachtet das als die Überseele. Prabhupada wurde einmal in seiner Jugend, als er im Scottish Church College lernte, schockiert. Die Engländer sagten nämlich, ach, was soll das mit diesem Karma? Das ist ein mystisches und unsinniges Hindu-Geschwätz. Wieso kann jemand bestraft werden für seine Tätigkeiten aus einem letzten Leben, wenn es kein Zeuge gibt und niemanden, der das Gesetz dann verwaltet? So, Krishna wird in seiner Form als Überseele, als der Zeuge bezeichnet, der Anumanta. Und er gibt die Sanktion, dass etwas geschehen kann. Krishna ist im Herzen der Zeuge und der Upadrashta, derjenige, der etwas verwaltet, der für etwas sorgt. Und er sieht, was das Lebewesen in den vergangenen Inkarnationen, das heißt in den vergangenen Leben gemacht hat, und gibt ihm deswegen die Früchte auf seine Tätigkeiten. Krishna greift nicht in dieses Karma ein. Das Lebewesen ist gefesselt von diesen Gesetzen des Karmas. Also die Frage wird jetzt intensiver. Wieso hat man dann die Chance, zu etwas zu greifen, was nicht in dem Bereich des Karma ist? Astrada Prabhu sagte auf eine Frage, ich glaube von Girard war das, dass hingebungsvolles Dienen nichts mit Karma zu tun hat. Du kannst nicht warten, mit anderen Worten, bis es dein Karma ist, dass du in den Tempel gehst. Es ist niemals das Karma, dass man in den Tempel geht oder mit irgendeiner spirituellen Tätigkeit beginnt. Denn Karma ist ein materielles Naturgesetz, was materielle Angelegenheiten verwaltet in dem dunklen Bereich des materiellen Universums. So, um zum spirituellen Leben zu kommen, muss man das Karma transzendieren. Da jetzt jedoch Krishna schweigt, solange das Lebewesen sich neutral verhält, besteht für das Lebewesen keinerlei Möglichkeiten, sollte man annehmen, zum spirituellen Leben zu kommen. Nun, Srila Vishwanatha Chakravarti erklärt, dass es eine Chance gibt für das Lebewesen, nämlich die Barmherzigkeit Krishnas. Und diese Barmherzigkeit Krishnas wird getragen in dieser Welt von bestimmten Trägern. In der materiellen Welt wird diese Barmherzigkeit nicht so, wie soll ich mich ausdrücken, es ist nicht etwas Willkürliches. Es ist nicht so, dass man morgens aufwacht und erleuchtet ist. Dass man plötzlich auf diese Art und Weise die Barmherzigkeit des Herrn bekommt. Diese Kripa Shakti, diese spirituelle Kraft der Barmherzigkeit, die in dem Lebewesen die ersten Anfänge für den hingebungsvollen Dienst setzen. Die ersten Stufen werden getragen durch die Devotees des Herrn. Diese Devotees gehen durch die materielle Welt, manchmal erkannt und das andere Mal unerkannt. Und diejenigen, die mit ihnen in Kontakt kommen, werden von ihnen mit dieser spirituellen Energie ermächtigt. Dieses resultiert darin, dass das Lebewesen anfängt mit einer kleinen Spur von Vertrauen. Man nennt das Agyata Sukriti, dass jemand also mit Devotees in Kontakt kommt und irgendetwas Spirituelles von ihnen bekommt, sei es ein Stückchen Prasadam oder ein Vers, oder dass er merkt in der Gemeinschaft mit den Devotees, die sind irgendwie anders. Es gibt viele, die jetzt Devotees sind, die Devotees gesehen haben und überhaupt nicht verstehen konnten das erste Mal, aber die Devotees auch nicht wieder aus ihrem Geist bekamen, die daran dachten. So geht also die Barmherzigkeit Krishnas, wird getragen durch seine Agenten in der materiellen Welt, wenn man so will, in irgendeiner Weise die bedingte Seele hinbringt zum Krishna-Bewusstsein. Prabhupada erklärt im zweiten Kanto, dass dies auch Jesus Christus ist. Oder Mohammed, heißt der eigentlich Mohammed Ali? Das ist ein Boxer. Also Mohammed, der Begründer des Islams. Auch die verteilen diese Shakti in gewisser Weise und bewegen Leute, sodass die Vertrauen haben. Selbst ein so leidenschaftliches Volk wie die Araber hat großes Vertrauen in den Koran. Die verbeugen sich, obwohl sie ein sehr stolzes Volk sind, dreimal am Tage, auch im Flughafen, am Boden. Also da wird also Shraddha gegeben. Nun, von da, diese Shraddha wird durch verschiedene Dinge dann vergrößert. Krishna sieht zum Beispiel, wenn das Lebewesen ihm einen kleinen Schritt entgegenkommt, sieht Krishna dies und kommt ihm manchmal 10 Schritte entgegen. Was dann passiert ist, dass das Lebewesen plötzlich Vertrauen entwickelt in heilige Schriften. Oder dass das Lebewesen Vertrauen entwickelt in Devotees. Es gibt zum Beispiel viele Freunde Krishnas in Deutschland, die niemals zu einem Seminar wie diesem kommen würden. Wenn sie aber in Schwierigkeiten sind, dann rufen sie Devotees an und sagen, das Feuer des materiellen Daseins brennt sehr stark. Kannst du ein bisschen Wasser drauf gießen? Nicht? Da ist Vertrauen da. Ich weiß zum Beispiel, wenn Nina Hagen durch ihr sinnvolles Leben die Luft ausgeht, dann ist sie plötzlich am Telefon und ruft die Devotees an, was soll ich machen? So tut also Krishna, wenn er das bisschen Vertrauen sieht, die das Lebewesen weiterführen und weiterbringen. So, schließlich reift diese Shraddha zu dem heran, von dem wir heute ausgehen möchten. Ihr seid hier zum Seminar gekommen, und es hat euch Shraddha hierher gebracht. Ihr habt gedacht, das ist eine schöne Zeit, Ostern zu verbringen auf einem spirituellen Seminar. Hier möchte ich mein Krishna-Bewusstsein intensivieren. Einmal wirklich tiefgehend Gemeinschaft mit Devotees pflegen und dergleichen mehr. So, Shraddha, von dem Krishna das Kaviraj ausgeht, ist das feste Vertrauen darin, dass man dadurch, dass man Krishna-Bewusstsein ausführt, alles erreicht, was zu erreichen ist. Diese Shraddha entwickelt sich durch die Gemeinschaft mit Devotees. Ich bin mir sicher, dass einige unserer Freunde noch überhaupt nicht dieses Vertrauen haben. dadurch, dass ich Krishna-Bewusstsein ausführe. Ich würde sagen, dadurch, dass ich ein Berufsleben ausführe und Krishna-Bewusstsein hinzufüge, wird alles erreicht. Aber diese Ausschließlichkeit ist bestimmt noch nicht immer da. Sie kommt aber dadurch, dass man gemeinschaftlich mit Devotees und dass man in ihrer Gemeinschaft zu spirituellen, zu den Schriften zuhört. Wer also merkt, dass er noch nicht so kann, noch nicht wirklich sein Vertrauen so entwickelt hat, sollte es praktizieren, häufig Gemeinschaft mit Devotees zu haben, Sadhus einzuladen bei sich zu Hause und in ihre Gemeinschaft zu den Schriften zu hören oder aus den Schriften zu hören. Das ist also, das bildet die Wurzel für das Vertrauen, was ich meine als Beginnungs, was ich heute behandeln möchte, als den Anfang einer sehr ekstatischen Reise. Nämlich das dieses Vertrauen wird im Bhagavatam ausgedrückt in dem Shloka, wo es heißt, dass einfach nur dadurch, dass man die Wurzel eines Baumes begießt, werden die Blätter und die Früchte und die Zweige von selber ernährt und stark werden. Das ist das Vertrauen, was wir brauchen, um wirklich einzutauchen in den Nektar-Ozean des Bhaktis. Das Lebewesen versucht, so viele Dinge, um Zuflucht zu finden in dieser Welt. Doch es stellt sich immer wieder heraus, dass die Leiden auch unter all den Vorkehrungen, die sie machen, die bedingten Seelen zu, also eintreten. Das Beispiel wird in den Schriften gegeben von einem löchrigen Dach, einem mürben Dach. Wenn man Zuflucht sucht unter einem mürben Dach, hat man für gewisse Zeit seine Ruhe, dann aber ist wieder was durchgeschimmelt und was man merkt, die Wasserrohre müssen neu isoliert werden, sonst springen sie im Winter auf. Und dann heiratet man und dann merkt man, oh, Streitigkeiten um Kleinigkeiten, das hatte ich ja nicht gedacht. Und dann Zeug, man, ach, wir müssen ein Kind haben, das verbindet uns wieder. Da merkt man mehr Arbeit, 8 Stunden raus am Tag. Auf diese Weise ist die Zufluchtnahme unter dem löchrigen Dach des materiellen Daseins sehr unbeständig, weil sich immer wieder ein neues Übel einschleicht. Letztendlich Alter, Krankheit und dann der Tod. Da bricht das Haus zusammen. Das falsche Dach liegt auf dem Boden. Der Devotee weiß also, gut, ich muss noch ein bisschen arbeiten, um meinen materiellen Körper zu erhalten. Ich muss etwas tun, um zu essen und zu schlafen, weil ich sonst gestört werde. Aber dadurch, dass ich Krishna diene und Wasser zur Wurzel gebe, wird Krishna mich versorgen. Denn ich bin ursprünglich Krishnas und Krishna ist mein. Ich bin hier getrennt von Krishna in der materiellen Welt unter dem Einfluss der äußeren Energie, die mir Geburt und Tod aufzwingt. Ich habe eigentlich keine Notwendigkeit für diesen materiellen Körper und dieses materielle Dasein, aber aufgrund meiner Wünsche muss ich jetzt die Konsequenzen ertragen. Lass mich aber alles tun, um in diesem Dasein mein Krishna-Bewusstsein zu intensivieren. Nun, wenn man dann weiter Fortschritte macht im Shraddha, entwickelt sich festes Vertrauen in die Schriften. Man hat so viel gehört, man denkt, das wird auch bei mir eintreffen. Das wird auch die Ergebnisse, von denen dort gesprochen werden auch bei mir eintreffen. Das ist, wenn ihr das Srimad Bhagavatam lest, die vortrefflichste aller vedischen Schriften, werdet ihr dort viele Beispiele finden von Menschen, mit denen man sich zum Teil identifizieren kann. Zum Beispiel den gefallenen Ajamil oder Dhruva Maharaj, der voller materieller Wünsche war, als er sich zu Krishna wandte. Ihr werdet dann merken, ach, wenn ich jetzt in den Fußspuren dieser Persönlichkeiten folgen, die irgendwann mal mit dem Vorgang des hingebungsvollen Dienstes angefangen sind, dann werde ich auch Krishna bewusst werden. Und so entwickelt sich in der Gemeinschaft mit Sadhus und beim Zuhören der Schriften zunächst einmal das Vertrauen und dann der feste Wunsch, mit den Aktivitäten des hingebungsvollen Dienstes zu beginnen und ebenfalls solche Tätigkeiten auszuführen. Das ist die erste Stufe, die im spirituellen Leben angegeben wird als Shraddha. Ich möchte jetzt eine kurze Pause machen, wenn es nötig ist. Sind hierzu, also nur thematisch zu diesem Thema, eine Frage, sind da Fragen? Also, aber nur bitte Unklarheiten, sonst gehen wir dann weiter. Wollen wir mal sehen. Ich fange mal mit einem einfachen Beispiel an. Uwe, wie definierst du Frauen? Vertrauen. Vertrauen sein. Ja, ich habe bewusst dir diese Frage gestellt. Das ist eine persönliche Umsetzung, aber noch nicht genau das, was hier gesagt wurde. Shraddha, übrigens das Wort, ich muss es auch in Sanskrit erklären, Shra heißt, ist ein Alt-Sanskrit-Wort für Herz und Da heißt das, was geben. Vertrauen heißt, man gibt sein Herz. Jetzt wollen wir einen weiteren. Hadi, was ist die Definition von Krishna Das Kaviraj von Vertrauen? Ich merke, die Seminare sind ein bisschen anstrengend und ihr habt, euer Erinnerungsvermögen ist im Augenblick vom Kali Yuga beschattet. Ich werde es nochmal sagen. Es ist wichtig, dass ihr hier aufpasst. Das sind Dinge, die für euer Leben von großer Wichtigkeit sind. Vertrauen heißt, dass man das feste Vertrauen haben, dass einfach dadurch, dass ich Krishna-Bewusstsein ausführe, wird alles versorgt werden. Das Beispiel wurde gegeben von demjenigen, der weiß, einfach, dass ich Wasser zur Wurzel gebe, werden die Blätter und alles andere am Baum versorgt werden. Also bitte hört ein bisschen intensiver dazu. So, dieses Vertrauen wird, wie kommt dieses Vertrauen überhaupt zustande? Ganz am Anfang, wie kommt es zustande? Das Lebewesen ist ja völlig im Karma drin. Jetzt müssen wir mal einen Philosophen fragen. Adishesh. Und wie kommt dieser wieder zustande? Was ist überhaupt Agata Sukriti?
Also unbewusster Fortschritt, wenn man irgendwie mit Krishna in Berührung kommt.
Ja. Wie wird dieses... Was ist das? Und wie kommt sie uns zu? Wie wird die getragen?
Durch die
Devotees. Sehr gut, Adishesh Prabhu. Hare Krishna. Ich merke, ich muss deutlicher sprechen. So, wir kommen jetzt zum zweiten Bereich, nämlich zu Sadhu Sangha, der Gemeinschaft mit Devotees. Zunächst einmal, was ist ein Devotee? Das wird von Krishna Uddhava erklärt, im 11. Kanto, 11. Kapitel, Vers 39. Ich muss euch sagen, ich habe mich getäuscht, ich habe einen Abschreibefehler gemacht. Ich muss mal sehen, ob es in der Gegend hier ist. Hm. Krishna, Krishna. Ja. Es war Vers 29. Wir sind gerettet. Zunächst einmal möchte ich hier etwas aus der Erinnerung vortragen. Srila Bhaktivinoda Thakur beschreibt, dass es für ein Sadhu erstrangige Eigenschaften gibt und zweitrangige Eigenschaften. Die erstrangige Eigenschaft ist, woran man einen Devoti sehen kann, erkennen kann, ist, wie angehaftet ist er an Krishna. John Lennon fragte einmal Srila Prabhupada, woran man auch einen spirituellen, den echten Guru erkennen kann. Und da sagte Prabhupada, man soll einfach sehen, wie angehaftet ist er an Krishna, daran, an Gott, daran kann man ihn erkennen. So, dann gibt es jedoch zweitrangige Merkmale, das sind Eigenschaften, die er in seinem Verhalten zeigt. Diese Eigenschaften sind gute Eigenschaften, aber wenn sie nicht wenn da nicht das erstrangige, die erstrangige Anhaftung an Krishna, dem davor steht, nützen diese Eigenschaften nichts. Ihr könnt vielleicht jetzt, wenn wir diese Eigenschaften jetzt hören, werdet ihr sagen, na, es gibt auch einen Menschen, der ist Kripalu, das heißt barmherzig, wie Mutter Teresa oder die Nachbarin, die jedem Sandler ein halbes Laib Brot gibt, der vorbeikommt. Aber es ist noch nicht unbedingt gesagt, dass diese Mutter Teresa ist sicherlich ein Devoti auf einer bestimmten Stufe, aber dass die Nachbarin, die barmherzig ist, es gibt zum Beispiel atheistische Barmherzigkeitsfreunde, nicht? Da ist noch nicht gesagt, dass die dann Devotis sind. Also wir müssen immer sehen, dass die Eigenschaften, die wir jetzt hören werden, mit diesem erstrangigen Symptom dass dieses erstrangige Symptom davor steht, nämlich dass jemand angehaftet ist an Krishna. O Uddhava, eine heilige Person ist barmherzig und verletzt niemals andere. Selbst wenn andere aggressiv sind, ist er tolerant und vergibt allen Lebewesen. Seine Kraft kommt nicht von Lob und von Ehre, sondern von der Wahrheit selber. Deswegen zum Beispiel kann der Devoti, weil er im spirituellen Leben verankert ist und in Krishna verankert ist, selbst wenn andere aggressiv sind ihm gegenüber, tolerant und weiterhin barmherzig bleiben. Zum Beispiel, es war heute ein Moment so, wir haben uns mit unserem Kirtan in die Donaupassage bewegen wollen, was sehr nice gewesen wäre für die Akustik. Da wären auch ein paar Gläser zersprungen, weil wir so schön laut waren. Und da kam dann jemand, die hatten wohl eine Radioaufnahme oder irgend so etwas und wies uns ab und sagte zu uns, schleicht die. Schleicht die ist hier unterbayerisch und heißt geh weg, nicht? Natürlich ist man ein bisschen gekränkt, Mensch, es wäre so schön wegen der Akustik gewesen. Aber im nächsten Augenblick kann man diesen Leute dann doch anders sehen. Indem man versteht, Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Krishna weilt auch im Herzen dieser Leute. Dieser Mensch ist überwältigt von der Sorge um sein Geschäftsleben. Deswegen müssen wir hier tolerant sein. Sonst wird aus dem Schleichtig ein, was weiß ich, irgendwelches, eine Aufbauung von schlechten Formulierungen, die dann die Devotis stören würden oder was weiß ich, die werfen plötzlich mit Würsten nach uns oder so etwas. So, der Devoti kann also sehr tolerant sein und anderen Lebewesen vergeben, vorausgesetzt er ist verankert in der Wahrheit. Das ist, da merkt ihr wieder, einfach nur gute Eigenschaften zu entwickeln, das reicht nicht. Denn man wird irgendwann herausgefordert werden und diese Eigenschaften dann verlieren. Man muss angehaftet werden an Krishna. So, wir suchen nach solchen Menschen, die das sind, um unser Leben zurück nach Hause, zurück zu Gott zu bringen. Er ist frei von Neid, der Devotee, und Eifersucht. Sein Geist ist auf einer gleichen Stufe, ob nun materielles Glück oder materielles Leid auftritt. Er benutzt seine ganze Zeit, um für das Wohlergehen anderer zu arbeiten. Seine Intelligenz ist nie verwirrt durch materielle Wünsche und er hat seine Sinne in der Kontrolle. Sein Verhalten ist immer angenehm. Er ist niemals harsch und stets ein Beispiel. Und er ist frei von Besitzgier. Er bemüht sich nicht in gewöhnlichen weltlichen Aktivitäten und kontrolliert strikt sein Essen. Er bleibt deswegen immer friedlich und stetig. Ein Heiliger ist nachdenklich und bleibt friedvoll und stetig. Ein Heiliger akzeptiert Krishna als die einzige Zuflucht. Solch ein Mensch ist sehr vorsichtig bei der Ausübung seiner Pflichten und niemals von Äußerlichkeiten abhängig. Er ist stetig und nobel, selbst in leidvollen Situationen. Er hat die 6 materiellen Eigenschaften überwunden, nämlich Hunger, Durst, Klagen, Illusion, Alter und Tod. Er ist frei von dem Wunsch nach Prestige und bringt anderen Ehre dar. Er ist erfahren darin, das Krishna-Bewusstsein in anderen wieder aufleben zu lassen und deswegen betrügt er niemanden. Er ist ein wohlmeinender Freund und stets barmherzig. Solch ein Heiliger muss als gelehrter Mensch angesehen werden. Er versteht vollkommen, dass die gewöhnlichen religiösen Schriften, die von mir in verschiedenen vedischen Schriften, also Krishna spricht hier, erwähnt werden, gute Eigenschaften haben. Da er völlig Zuflucht gesucht hat bei Krishnas Lotusfüßen, gibt ein Heiliger letztendlich gewöhnliche religiöse Pflichten auf und verehrt Krishna ganz ausschließlich. Er ist der Beste unter allen Lebewesen. So, in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist es manchmal so, dass Devotis gesehen werden, wie sie sich über Prasadam, über die besten Zubereitungen streiten. Man sieht manchmal, dass sie nicht all ihre Zeit dazu benutzen, zum Wohlergehen an alle anderen zu arbeiten, sondern vielleicht manchmal ihre eigene Ruhe brauchen. Man mag nicht immer diese Eigenschaften sehen bei allen Devotis in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Doch Krishna erklärt, weil die Devotis auf dem rechten Weg sind, werden sich nach und nach diese Eigenschaften einstellen. Deswegen, wenn wir in der Gemeinschaft von Gott Geweihten leben, wird uns geraten, Unterscheidungen zu machen zwischen diesen verschiedenen Devotis und uns ihnen unterschiedlich gegenüber zu verhalten. Es gibt solche, die vielleicht noch nicht so fortgeschritten sind. Wir sollten ihnen helfen und nicht denken, na, Bhakta, oder mein lieber Gast, du bist ja noch ganz schön in Schwierigkeiten und so weiter. Wir sollten versuchen, ihnen zu helfen. Wenn ein Gottgeweihter da ist, der so fortgeschritten ist, wie wir es ist, sollten wir sofort versuchen, sein Freund zu werden oder mit ihm eine Gemeinschaft pflegen. Und wenn ein Devotee da ist, der weiter fortgeschritten ist, als wir es sind, sollten wir von ihm demütig lernen. Auf diese Weise wird es für uns möglich sein, in einer Gemeinschaft von Devotees, die aus verschiedenen Kategorien oder wo sich Devotees auf verschiedenen Stufen befinden, immer glücklich zu werden. indem wir nicht falsche Erwartungen in sie hegen, sondern uns richtig ihnen gegenüber verhalten. Ich sage das deswegen, weil viele unserer Freunde Krishnas, aber auch die Devotees, manchmal erfahren haben, ich habe zum Beispiel mit einem Freund Krishnas gesprochen, da war so ein Bhakta im Heidelberger Tempel, der ihn sofort rumkommandiert hat, also jetzt musst du das machen, mach bitte die Toilette sauber, damit du gereinigt wirst, und danach kam gerade das erste Mal zum Tempel oder zweite oder so und so vierte Mal, und er wurde dann im falschen Ego ein bisschen gestört. So, dieser Devoti hat nicht, der Bhakta meinte es gut, aber war noch nicht erfahren darin, das Krishna-Bewusstsein entstehen zu lassen in dem Gegenüber. Also diese Eigenschaft hat er noch nicht so verwirklicht vielleicht. So, Sadhu Sangha oder die Gemeinschaft von Gottgeweihten sucht man auf, weil man sie gut findet. Viele unserer Freunde sind gekommen, angezogen zu Devotees, weil sie gewusst haben, solche Menschen trifft man einfach nicht nochmal. Das sind einfach Prachtmenschen. Das ist die eine Art der Gemeinschaft, wo man einfach nur so zusammenlebt und oder sie einmal aufsucht, die Devotees, und sozusagen mit ihnen zusammen ist. Dieses haben alle hier erreicht, die hier sind, diese Stufe. Jetzt geht es aber weiter. Sadhu Sangha setzt sich aus einem zweiten Glied, einer zweiten Stufe, die noch intensiver wird, zusammen. Und diese zweite Stufe sollte man nehmen. Man fängt nämlich ab einer bestimmten Stufe an, Gemeinschaft mit Devotees zu haben, um Sadachar zu lernen. Sadachar sind die Regeln und Regulierungen des spirituellen Lebens. Diese Regeln und Regulierungen des spirituellen Lebens haben wiederum zwei Aspekte. Übrigens, das ist ziemlich systematisch. Es gibt einen äußeren Aspekt. Dort folgt man den Regeln und Regulierungen einfach so. Srila Rupa Goswami erwähnt im Upadeshamrita, dass diese Art der Befolgung nicht manchmal hinderlich sein kann fürs hingebungsvolle Dienen. Man folgt den Regeln und Regulierungen nur um ihrer selbst willen und erkennt nicht den innerlichen Sinn dahinter an. Das ist sozusagen, ich möchte hier ein Wort gebrauchen aus unserem westlichen Kulturkreis, das Pharisäertum. Srila Prabhupada hatte eine Begegnung mit diesen Menschen, als er zu Indien zurückkehrte. Das waren Devotees, die nicht auf einer fortgeschrittenen Stufe waren, aber die in Ashrams lebten, und die sagten: Oh Prabhupada, warum bist du über den Westen, hast du den Ozean überquert? Das tut kein rechtschaffener Hindu. Es stimmt, für einen Sannyasi gibt es bestimmte Regeln, soll nicht den Ozean überqueren. Es bezieht sich aber darauf, dass er nicht den Ozean überquert, um neue Länder zu sehen, um Sightseeing zu machen. Wenn ein Sannyasi den Ozean überquert, sollte er nur zu einem anderen Land gehen, um zu predigen. So, Prabhupada, die Devotees hatten das nicht verstanden und ihn kritisiert. Oder andere Devotees haben Prabhupada kritisiert: Ach, er gibt den Westlern die zweite Einweihung, Brahmen-Einweihung. Oder sie haben ihn dafür kritisiert, dass Männer und Frauen im gleichen Haus zusammenleben. In einem Ashram-Gemeinschaft ist es meistens so, dass getrennte Lebensräume geschaffen werden, also nicht unter dem gleichen Dach, die leben um hier das Zusammenleben noch vorsichtiger zu gestalten. So, aber diese Kritiken entspringen alle aus dem äußerlichen Verständnis von dem Einhalten von Regeln und Regulierungen. Auch im Krishna-Bewusstsein heißt es zum Beispiel, normalerweise gehen Devotee so gegen 9 Uhr ins Bett, zwischen 9 und 10 Uhr, und steht dann dementsprechend früh auf. Beim Prediger jedoch ist es so, dass er manchmal noch um 12 Uhr nachts predigt. Wenn jetzt jemand sagt, warum predigst du um 12 Uhr nachts? Und der Prediger sagt, Da sind die Leute auf. Also bei Programm, ich meine jetzt bei Programm, man kann Hausbesuche sollten nicht, weil wir haben hier Prediger bis 12 Uhr nachts so in der Regel geschehen. Man kann das vielleicht anders arrangieren mit der Zeit. So. Wenn es zum Predigen kommt, mit anderen Worten, oder dazu kommt, bedingten Lebewesen die Barmherzigkeit oder Krishna-Bewusstsein zu vermitteln, werden manchmal äußere Regeln und Regulierungen gebrochen. Natürlich nicht die vier Regeln und Regulierungen, aber so kleine Dinge. So, es gibt also ein äußerliches Befolgen und ein innerliches. Bei diesem innerlichen Befolgen gibt man falsches Ego auf, man gibt Stolz auf und Feindseligkeit gegen andere und entwickelt stattdessen Freundlichkeit, Vergebung und Barmherzigkeit. Bei einem inneren Befolgen der Regeln und Regulierung denkt der Devotee an Krishna und versteht, dass sein Dienst für Krishna ausgeführt wird und dass er für Krishna die Regeln und Regulierung einhält. Also, er sieht also Krishna dabei. Bei der ersten Stufe, wo man in der Sadhu-Sangha-Gemeinschaft, wo man Gemeinschaft hat mit Devotees, tut man die Regeln und Regulierungen nur manchmal um ihrer selbst willen aus. Man weiß auch gar nicht, warum man sie ausführt. Man sucht Zuflucht bei den Regeln und Regulierungen um ihrer selbst willen. So, in Sadhu-Sangha, man sucht die Sadhu-Sangha, die Gemeinschaft von Gottgeweihten aus, um Folgendes zu tun. In dieser Gemeinschaft kann man sehr schön über Krishna hören. Es ist sehr realisiert, wenn ein Devotee über Krishna spricht. Es ist sehr, sehr angenehm. Und das Krishna-Bewusstsein wird sehr, das Thema wird sehr klar. Der Pfad der spirituellen Erkenntnis öffnet sich, so heißt es. Wie in einem Dschungel, in den mit einem Buschmesser ein Pfad eingeschlagen wird, so wird auch der Dschungel des materiellen Lebens sehr leicht zu überwinden, wenn man in der Gemeinschaft von Devotees hört. Ihr werdet es bei unseren Intensivseminaren merken. Heute seid ihr im zweiten und manche sogar im dritten Tag. Morgen ist nochmal ein Höhepunkt, also nochmal ein sehr intensiver Tag. Und Montag ist der leichte Tag zum Ausspannen mit verschiedenen Dingen. Schon morgen haben wir eine Erleichterung geschaffen am Abend. Morgen wird ein Multivisionsabend und ein Dia-Abend sein. Also da wird es. Wir sind uns schon darüber klar, dass es sehr intensiv für manche ist. Aber haltet durch, lasst das Feuer der Sadhu-Sangha euer Herz aufschmelzen, sodass sich das Gold, eure Hingabe zu Krishna, vom Eisenerz trennt und ihr zur Essenz geht. So, ich möchte noch einmal zusammenfassen, was wir gesagt haben. Die Gemeinschaft von Devotees wird aufgesucht. Ich habe die Eigenschaften von Devotees erklärt, habe gesagt, es gibt eine erstrangige Eigenschaft, Anhaftung an Krishna. Dann ging es darum, dass man in dieser Gemeinschaft dann, wenn man nicht einfach nur die Devotees gut findet, anfängt Zadasha auszuführen. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus dem Leben gegriffen. In England hat gerade Boy George, ist ein Popstar, ein Hit. Das ist, was Berlin von einem übrig lässt. sehr intensives Predigen dort. Er hat einen Hit platziert, auf Nummer 25 der Hitparade, was sie im Stil der Goranga Bhajan Group gemacht haben. Sie haben angerufen, wie können wir eine Krishna-bewusste Show machen, und dann haben wir ihnen ein paar Tipps gegeben von dem, was wir machen und der Goranga Bhajan Group. Anyway, das Video könnt ihr auch bald sehen, also es wird jetzt gerade rübergeschickt. Es war in Top of the Pops, solche Fernsehsendung, wo die ersten Plätze da Lärm machen. Ich habe den Jayadev gefragt, und der singt immer Hare Krishna und hat viel Gemeinschaft mit Devotees, denn
Wenn immer dieser Künstler eingeladen wird, bringt er gleich 10 Devotees mit, die nötig sind für den Refrain von Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna. Was geht in ihm vor? Ja, sagte Jayadev. Er ist an und für sich sehr nett und findet die Devotees einfach nice. Aber er macht nicht die zweite Stufe, nämlich Sat Achar. Er hängt weiter noch an seinen seltsamen Ansichten über Sexualität fest. Nicht? Er folgt also nicht den Regeln und Regulierungen. Das ist er. Also Sadhu Sangha muss dazu führen, dass man auch das, was das Geheimrezept der Devotees annimmt, nämlich das Sat-Achar nennt es sich in Sanskrit, die ewigen Aktivitäten des spirituellen Pfades. So, das war ist jetzt zu Sadhu Sangha zu sagen. Also man könnte sicherlich noch viel mehr dazu sagen. Ich muss euch gestehen, als ich das vorbereitet habe, diese Vorlesung, habe ich versucht, das rauszusuchen aus den vielfachen Informationen, die es hierzu gibt, was relevant ist für diese Zuhörerschaft, die sich ja hauptsächlich aus jungen Devotees zusammensetzt. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Zunächst einmal ist allen klar, was wir hier besprechen. Die schrittweise Entwicklung des spirituellen Lebens. Nicht? Zum Beispiel eine gute Frage wäre, muss man unbedingt in der Gemeinschaft von Gott geweihten sein oder kann man auch außerhalb Krishna bewusst werden? So die allgemeine Frage. Nicht? Die Antwort ist, wenn man fürs Fernsehen ist, ja, man kann auch außerhalb der Gemeinschaft von Devotees Krishna bewusst werden. Die Antwort, die ich geben möchte in diesem Kreise ist, ja, man kann auch außerhalb der Gemeinschaft von Devotees Krishna bewusst werden. Man muss aber lernen, Gemeinschaft mit ihnen zu pflegen. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft besteht darin, dass man einfach mit jemandem zusammenlebt. Mit Devotees einfach nur zusammenleben ist schon sehr, an und für sich sehr förderlich, weil die Gemeinschaft mit Devotees einen transzendentalen Abreibeeffekt hat. Doch wenn man einfach nur in der Gemeinschaft von Devotees lebt und eben nicht Sadachar tut, das heißt, diese bemüht ist, nach den spirituellen Richtlinien zu handeln, dann macht diese Gemeinschaft noch nicht voll ausgereift sein. Wenn man aber außerhalb der Gemeinschaft lebt, bei sich zu Hause und dort ein striktes spirituelles Programm ausführt, dann hat man im Grunde genommen Gemeinschaft mit den Devotees, weil man das zweite und wichtigste Bindungsglied in Sadhu Sangha einhält, nämlich dieses Aktivwerden. Also in irgendeiner Weise muss man Gemeinschaft pflegen mit Devotees. Beste ist, wenn man beides hat, die Gemeinschaft und Sat-Achar. Das ist einfach noch zusätzliche Hilfe. Aber wenn man nur Sat-Achar hat, ist es auch schon Gemeinschaft. Prabhupada sagte einmal zu seinen Devotees, wenn ihr Hare Krishna chantet, dann bin ich da. Das ist natürlich für die Prabhupada-Schüler ist das manchmal der einzige Trost in diesem an und für sich hohlen Dasein, wo zahlreiche, sagen wir, Widerstände in der Verbreitung, in der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes, sich hinzusetzen und zu chanten und ein Bild von Prabhupada anzuschauen und sich geborgen zu fühlen in Prabhupadas Gemeinschaft. Prabhupada kommt auf diese sehr, hat er selber gesagt, dass er so, dass er kommt, wenn man an ihn denkt und über ihn chantet. Oder ihr werdet sehen, wenn ihr zu Hause jetzt nach Hause geht und ihr werdet in eurem Zuhause anfangen zu chanten, zu singen. Vielleicht nehmt ihr eine Kassette von hier mit und tanzt dazu in euren Räumen oder die etwas zurückgezogeneren Mentalität. ihr sitzt vielleicht da und hört, ihr werdet sofort euch an die, mit den Devotis im Geiste zusammen sein. Es ist wichtiger, an jemanden wirklich intensiv zusammen zu sein, als nur so hohl aneinander vorbeizugehen. Und das, dieses in Gedanken zusammen sein, kann man tun, wenn man mit den Satacha ausführt. Da kann man mit Devotis da auf der gleichen Wellenlinie sein. Gut, wir haben jetzt Sadhu Sangha besprochen. Hierzu sind keine Fragen. Also du weißt die wichtigen Dinge schon. Also es geht mir wirklich hier darum, es wird eine sehr komplizierte Frage sein, die du hast. Ist sie total relevant für dich? Schon? Was denn? Wenn man im hingebungsvollen Dienst beschäftigt ist, geht dies. Aber man wird nicht im hingebungsvollen Dienst beschäftigt sein können. Jetzt kommt die kritische Auseinandersetzung damit. Wenn man zum Beispiel aus Grund von Missgunst oder materiellen Anhaftung nicht Gemeinschaft hat mit Devotees. Wenn jetzt aber jemand von seinem Spiritual Meister geschickt wird in irgendeinen Teil der Welt, wo er predigen muss, wo vielleicht mit einem noch zusammen ist, dann ist er immer zu zweit normalerweise, dann kann man Fortschritte machen in der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Doch für einen neuen Devotee wird es nicht möglich sein, lange Zeit enthusiastisch hingebungsvollen Dienst auszuführen, ohne die Gemeinschaft von Devotees aufzusuchen. Und deswegen, für neue Devotees ist es sehr wichtig, Gemeinschaft mit Devotees zu haben. Deswegen, du wirst dich fragen, ja, warum warum musste ich ihm das so aus der Nase herausholen, diese Äußerung? Es hat einen bestimmten Grund. Dies ist ein systematisches Vorangehen. Und hier soll einem Beginner Handwerkszeug in die Hand gegeben werden. Ich möchte also sagen, deswegen habe ich Satacha so betont, diese spirituelle Praxis, fangt es an und dann wird entweder jemand Devotee werden, also in die, sagen wir mal, ich will es so ausdrücken, in die Gemeinschaft von Devotees einziehen, oder er wird merken, ich praktiziere Satacha unter der Aufsicht eines Spiritual Meisters außerhalb. Und wenn der Spiritual Meister es nicht mehr sieht, dass man da alleine irgendwo ist, wenn das nicht mehr für angegeben ist, wird er entweder mehr Devotees dahin schicken, oder er wird den Devotee bitten, komm jetzt in die Gemeinschaft von Devotees. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Wir haben zwei ältere Devotee, Vrishabhanu und Kirtita. Die praktizieren Krishna-Bewusstsein außerhalb. Und das geht gut voran. Und wenn immer die merken, es geht nicht mehr gut voran, dann kommen sie hierher. Wir haben wieder Gemeinschaft mit Devotees. Natürlich, was du mir aus der Nase gezogen hast, ist es besser in der Gemeinschaft mit Devotees. Es ist schon so. Das stimmt. Warum nicht Satacha und Sangha zusammentun und zu dem kompakten Paket von Sadhu Sangha kommen? Aber man kann mit Satacha anfangen und wird dann dazu kommen, auch die Gemeinschaft von Devotees ständig zu wollen. Die Gemeinschaft von Devotees hat mehrere Vorteile. Eins ist etwas, was sehr schwierig außerhalb der Gemeinschaft mit Devotees abzugeben ist das falsche Ego. Man macht sich außerhalb so fortgeschritten vorkommen und so, wie soll ich mich ausdrücken, so überzeugt von sich sein. Aber wenn man dann in die Gemeinschaft mit Devotees kommt, dann wird das falsche Ego sehr oft provoziert. Und man muss wirklich, Man wundert sich denn, dass man manchmal reagiert wie ein Primat. Auf diese Weise versteht man, ich bin noch nicht sehr weit fortgeschritten. Das ist etwas, was man in der Gemeinschaft von Devotees wirklich lernt, das falsche Ego abzubauen. Und das ist sehr, sehr wichtig. So, ich möchte also auf Adishes Frage hin sagen, es ist theoretisch möglich, außerhalb der Gemeinschaft von Devotees zu leben, indem man auf andere Art und Weise Gemeinschaft mit ihnen pflegt, nämlich durch die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes, sodass man auf diese Weise mit den Devotees zusammen ist. Auf diese, wie soll ich mich sagen, spirituelle Art Gemeinschaft mit ihnen pflegt. Doch ist es weitaus besser für einen neuen Devotee, Gemeinschaft mit Devotees zu pflegen. Wo der Schlucker, von den du zitiert hast, ich denke, dass du da, also Chaitanya Mahaprabhu sagt an einer Stelle, was nicht niemals unterbrochen werden darf, ist Shravanam Kirtanam. Selbst wenn jemand schon sehr weit fortgeschritten ist und die Pflanze des hingebungsvollen Dienstes schon sehr weit gekommen ist, wenn er aufhört mit Shravanam und Kirtanam, diesen beiden Prinzipien, dann krüppelt die Pflanze zurück und dann geht alles zurecht. Das ist das, was nie sozusagen. Ich möchte dich daran erinnern, ich habe gesagt, ein Devotee macht manchmal den Service haben und außerhalb leben. Den Fall meine ich. Aber jemand, der natürlich aus falschem Ego nicht zusammenleben kann und Hass gegen Devotees hat oder etwa eine Missgunst, der kann natürlich, das ernsthafte Dinge sind da verkehrt. So, wir kommen jetzt zum dritten Punkt. Bhajana Kriya. Also, haben wir etwas mal zusammengeschrieben. Das wird jetzt sehr interessant. In der Gemeinschaft von Devotees kommt man also zu Bhajan. Während man Bhajan ausführt, hingebungsvolles Dienen ausführt, gibt es 6 verschiedene Wellen, die im Inneren manifestiert werden. Das ist etwas, was wir auf Harinam zum Beispiel gesehen haben. Unsere Gäste waren so enthusiastisch. Es war so nice zu sehen. Ich möchte euch alle von Herzen kommendes Kompliment machen. Ich habe sehr schöne Tanzschritte sehen können von Devotees, von Gästen, die sehr gelacht haben. Und dann war noch eine ältere Dame da, die wie ein junges Mädchen getanzt hat. Das war einfach der Höhepunkt für das Festival in diesem, also was mich betrifft, bisher. Und so weiter. Es gibt da Utsahamayi. Man wird plötzlich sehr enthusiastisch und hat sehr viel Vertrauen und sehr viel Zuversicht. Manchmal zu viel. Man denkt, jetzt weiß ich alles. Auf der Ebene wird der Devotee manchmal ein bisschen hochmütig und macht andere kritisieren und so weiter. Ich habe schon so oft hierüber gesprochen und viele kennen schon diese Dinge. Ich will deswegen recht kurz hier durchgehen und nicht so lange Beispiele geben für jede dieser Punkte. Die zweite Sache, die für das Unstetige, wir wollen jetzt unstetige Ausübung des Bhajans durchnehmen, des hingebungsvollen Dienstes. Ganatarana, das ist eine sporadische Bemühung, dass man einfach für gewisse Zeit enthusiastisch ist und dann aber wieder nachlässt. Zum Beispiel mögen wir in einem Seminar wie diesem hier sehr enthusiastisch sein, und wenn wir nach Hause kommen, ist der graue Alltag plötzlich und hält uns fest im Bette und in der Badewanne, wo wir 2 Stunden liegen und so weiter und so fort. Sporadische Bemühung. Und dann kommt Vyurdha Vikalpa, dass man sich nicht recht entscheiden kann. Das ist eine weitere Sache der Unstetigkeit. Schließlich kommt Vishoy Shangara, dass man immer kämpft mit Maya Soll ich jetzt oder soll ich nicht mich Krishna hingeben? Das ist immer eine Mühe. Manchmal ist es sogar auf Sankirtan so. Man fragt sich morgens, soll ich rausgehen und Bücher verteilen? Oder lieber noch mal ein bisschen rasten? Vorher noch mal eine doppelte Portion essen, damit das ungestörter geht mit der Rast? Und so weiter. Dieser Kampf mit Maya. Und man hat auf diesem unstetigen Bhajan, dieser unstetigen Ausübung des hingebungsvollen Dienstes, manchmal keine Entschlossenheit. Man kann ein Gelübde nicht einhalten, was man sich gesetzt hat. Ich chante, sagt man sich zum Beispiel, ich will jetzt einfach von diesem Tage an jeden Tag 17 Runden chanten. Oder 8,5. Wenn man ein Freund Krishnas ist. Aber man kann es nicht einhalten. Und schließlich Taranga Rangini, dass man ab und an nochmal die Wellen des materiellen Lebens genießt. Zum Beispiel, dass man das Fernsehen anstellt und dann Tatort sieht. Oder wie es heißen mag. Und so weiter. Das ist, dass ich auf dieser Stufe des nicht stetigen Bhajans, der noch man sich angezogen fühlt zu Kami-Unterhaltung. Das ist natürlich auf dieser Stufe. Das ist nicht, das sind also diese sechs Dinge, die sich einstellen werden, während man beim Bhajan ist. Es gibt auch eine stetige Ausführung des hingebungsvollen Dienstes, von der wir nachher hören werden. Auf dieser unstetigen Stufe gibt es fünf Fehler. Den ersten Fehler kann man morgens sehen, dass manchmal ein gewisses Einschlafen zu sehen ist beim Chanten. Diese Schläfrigkeit. Oder, das ist auch so, man kann sich nicht recht konzentrieren während der Seminare. Man denkt, man ist abgelenkt und denkt an die Schweiz oder an, also an Ferienort dort oder so. Schläfrigkeit. Dann Vikshepa. Weltliche Gemeinschaft, das ist auch eines der Symptome von jemandem, der unstetig ist bei seinem hingebungsvollen Dienst. Fühlt sich angezogen zu den alten Freunden. Der dritte Fehler ist, dass man überhaupt keine Neigung hat zum Bhajan. Dass man zum Beispiel sich vorgenommen hat, man chante zu Hause eine bestimmte Anzahl von Runden und praktiziert das. Aber dann kommt ein Tag, wo man sagt, ich habe keine Lust. Und dann kommt der vierte Fehler, dass man zu instinktivem Zorn, zu Gier und zu Stolz neigt. Und der fünfte ist Rasaswad, der fünfte Fehler, dass man an Sinngenuss denkt, während man im Bhajan beschäftigt ist. Das geht meistens allen Freunden Krishnas so und auch neuen Devotees plötzlich beim Chanten geht ein Film von Sinnbefriedigung vorbei. Man sieht plötzlich Dinge wie in den schmierigsten Film, nicht, vor sich. Das ist etwas, ich weiß, als ganz neuer Devotee war das sehr schlimm. Ich habe beim Chanten habe ich mich schon aufgestellt gehabt und ich sah ab einer bestimmten Stufe immer den Boden auf mich zustürzen. Was geschah, war, dass es umgekehrt war. Das Gesetz der Gravitation hatte sich auf meinen Körper übertragen und ich ging zu Boden nieder, war also wieder mal eingeschlafen, selbst im Stehen. Und in diesem Zustand des wir haben damals sehr viel Prasadam gegessen, das war also sehr intensiv bei uns im Hamburger Tempel, das Prasadam essen. Sind die Devotees schon mit so großen Familienschüsseln zum Prasadam gekommen. Es war eine sehr bunter Haufen Abenteurer, spiritueller Abenteuer. So, zu der Zeit weiß ich doch, da ist mein ganzes materielles Leben immer beim Chanten an mir vorbeigezogen und ich dachte, was ist los? Was tun die das Prasadam rein hier? Es war also manchmal total schlimm. Das passiert. solange man auf so einer Anfangsstufe des hingebungsvollen Dienstes ist. Also während ich dies sage, ist es nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern mit einer Systemanalyse. So sind die Stufen, durch die man hindurchgeht. Nicht? Das ist spirituelles Leben und das ist, worauf es hier darauf ankommt, ist ein systematischer Fortschritt. Es geht ständig voran. So, in dieser Phase nun, während man hingebungsvollen Dienst ausführt, wendet man sich einem spirituellen Meister zu, dem man mit großer Aufmerksamkeit und Ehrlichkeit dient. Das wird für jeden, der hingebungsvollen Dienst beginnt, wird das zu irgendeinem Zeitpunkt eine Notwendigkeit. Er versteht, da gibt es manche Hürden, manche Fehler, die ich in mir trage. Zum Beispiel, dass ich mich nur immer sporadisch bemühe oder dass ich ständig von Äußerlichkeiten abhängig bin und deswegen hin und her komme in meinem Leben zwischen Glück und Leid hin und her geworfen. Man merkt dann, ich möchte jetzt einen stetigen, hingebungsvollen Dienst ausführen und nimmt dazu eigentlich die Hilfe eines spirituellen Meisters an. Das ist eine Verbindung, die man hat zu der Guru Parampara, dieser Nachfolge von spirituellen Lehren. Diese Annahme des spirituellen Meisters sollte dann geschehen, wenn man sehr ernsthaft ist und Krishna-Bewusstsein sehr ernst nehmen will. Ein spiritueller Meister ist nicht so etwas wie ein steif Teddybär, den man zum Einschlafen, also das Bild stellt man sich neben dem Nachttisch und so weiter, dass man auch so auch ein Guru hat. Das kommt erst dann in Frage, fand ich sehr nice erklärt von Astarada Prabhu, wenn man den Pfad des spirituellen Lebens ernst nehmen will und auch Unterweisung bekommen möchte, die einem helfen, über diese Fehler und über dieses unstete, flackerhafte, hingebungsvolle Dienen hinwegzukommen. So, das war Bhajana Kriya. Jetzt werde ich ein bisschen schneller gehen. Man kommt dann auf die vierte Stufe, wo man stetiger wird, das heißt, wo man frei wird von unerwünschten Angewohnheiten. Anartha Nivritti Syat. Es gibt fünf Hindernisse im hingebungsvollen Dienst, die aufgrund der materiellen Auffassung des Lebens da sind. Das ist erstmal Avidya, dass man in Unwissenheit ist. Zweitens Asmita, dass man sich mit dem Körper identifiziert, falsches Ego hat. Dann Raga, dass man Anhaftung hat an Formen, an Geschmäcker und so weiter und so fort, also an die materielle Welt. Dann Dvesha, dass man zornig ist, wenn einem die Sinnenbefriedigung vereitelt wird. Und schließlich Abhinivesha, das ist der Tod, dass man Angst hat vor dem Tod. Auf der vierten Stufe hat man keine Angst mehr vor dem Tod. Ist das nicht schön? Man ist nicht mehr im falschen Ego, man hat keine materielle Anhaftung mehr. Wovon man auch frei wird, und ich gehe hier wirklich sehr schnell durch, weil dies für viele ein bisschen schon sehr weit ist, man wird frei von den Auswirkungen auf fromme Tätigkeiten. Es gibt so etwas wie den Sonnenschein-Bhakta oder den Sonnenschein-Freund, Freund Krishnas, den es immer gut geht. Es liegt daran, weil er im vorangegangenen Leben fromm gehandelt hat, hat nichts zu beklagen. Er sagt, ich leide doch nicht. Das ist ein Anatta, eine unerwünschte Angewohnheit, anzuhaften am materielles Glück, was man aufgrund von gutem Karma hat. Ein weiteres, von dem man frei wird auf dieser Stufe, sind Vergehen gegen den heiligen Namen, Vergehen gegen die Detis, Vergehen gegen den spirituellen Meister und Vergehen gegen das Dharma, das heilige Dharma. Und eine vierte ist, dass man frei wird von unvollkommen ausgeführter Bhakti. Wenn man ein hingebungsvolles Dienen ausführt, kriegt man viele Geschenke, Reichtum, Ansehen, Anhänger oder Nachfolger. Und da kann sich Stolz entwickeln, materielle Anhaftung. Da wird man auch frei auf dieser Anatta Nivriti-Stufe. So, es geht weiter auf unserer Reise. Man wird dann sehr stetig, man kriegt dann einen großen Geschmack und dann kommt Ashakti, die Anhaftung. Meistens wird in einem Kreis wie diesem hier nur so weit besprochen, dass man sagt, na, werdet frei von angewöhnten, von unerwünschten Angewohnheiten. Das passiert, wenn man den hingebungsvollen Dienst ausführt. Man hat plötzlich nicht mehr das Bedürfnis zu Maya. Und dann wird in so einem Kreis geendet. Ich habe heute lange überlegt und habe dann einfach gedacht, damit wir einfach mal von dem Ziel hören, von den weiter fortgeschrittenen Stufen und uns darauf freuen können und das mit großem Entschluss angehen können, möchte ich euch gerne aus dem Madhurya Kadambini vorlesen, wie der Devotee, der angehaftet ist an Krishna, denkt. Wir kennen nur die größte Form der Anhaftung, die wir kennen, ist, dass man angehaftet ist, zum Beispiel an eine Freude, Freundin, nicht? An Trudlinde oder an Heribert, also an einen Freund. Und diese Anhaftung, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, sind sehr stark. Man denkt dann ständig an die Person, an die man angehaftet ist, oder an die Zubereitung, an die man angehaftet ist, oder man freut sich auf einen bestimmten Film und denkt dann ständig daran. Diese Art von Anhaftung, das ist, dass es einen nicht mehr loslässt und dass man dazu nichts mehr tun muss. Eine Ohrwurm zum Beispiel, kommt immer wieder, kommt so ein Lied auf. Ich muss sagen, ich dachte, ich würde niemals mich im Krishna-Bewusstsein beschäftigen können am Anfang, weil ich so angehaftet war an weltliche Musik. Ich habe immer Musik gehört, von morgens bis abends, ohne Tape-Recorder. Das war ich so angehaftet war da dran. Jetzt versuche ich es im Kirtan, auf den Kirtan zu richten. Und da ist auch, manchmal kommt es auch noch vor, plötzlich eine Hare Krishna-Melodie einen nicht mehr loslässt. Das ist dann sehr, sehr, das ist actually ganz nice, dann weiß man, ob Hoffnung besteht. So, der Devotee, der also angehaftet ist an Krishna, wird also, ich möchte euch mal sehen, wie so ein Devotee einfach fungiert. Früh am Morgen, wenn solch ein Devotee einen anderen Devotee sieht, geht er zu ihm hin und sagt, wo kommst du denn her? Hast du ein Shalagamshila dabei? Das ist eine Form, die Devotees verehren. Jetzt, wo ich dich sehe, fühle ich mich wirklich sehr erfreut. Sage mir, was für heilige Orte hast du besucht? Was für große Seelen hast du getroffen? Was für Verwirklichungen hast du gehabt? Und was für Verwirklichungen hast du anderen gegeben? So wird ein angehafteter Devotee auf dieser Stufe den Nektar trinken in intimer Konversation. Dann sieht dieser Devotee auf Ashakti, auf der Ashakti-Stufe, plötzlich einen anderen Gott geweiht mit einer Schrift unter seinem Arm. Er wird sagen, oh, du musst sehr gelehrt sein. Bitte rezitiere die Schrift für mich. Bringe in meinem Leben nur einen einzigen Vers. Ein Shakti-Vogel wartet immer auf Regentropfen. Genauso warte ich auf deine nektarhaften Erklärungen. Wenn der Gottgeweihte dann Erklärungen hört aus den Schriften, wird er Ekstase erfahren. Dann geht der Devotee, ich nenne ihn mal Ashakti, der Devotee Ashakti geht irgendwo anders hin und sagt, oh, heute wird mein Leben erfolgreich sein, denn ich werde Gemeinschaft pflegen mit Gottgeweihten, die alle meine Sünden zerstören. Er denkt das und wird wiederholt Ehrerbietung auf dem Boden darbringen. Dann sieht er in der Ferne einen sehr hochstehenden Devotee. Er wird sich zu dem Devotee hinbegeben und vor ihm sich niedersetzen und ihm betteln mit Tränen in den Augen, während ihm das Blut zum Stillstand kommt. O Meister, du bist das Heilmittel für die materielle Krankheit, die in diesen drei Welten entstehen. Ich bin der Gefallenste und die Person, die am meisten Barmherzigkeit bleibe. Bitte diagnose meine materielle Krankheit und gebe mir den Ratschlag, was für eine Medizin ich nehmen solle. Gebe mir diese Mirak, diese Wunderarznei und bringe mich
zur Geburt zurück, zu einer richtigen Gesundheit zurück. So, der Devotee geht dann, so heißt es hier, zu einem See oder in den Wald und sieht dort die Vögel und die Tiere, und er wird sie sofort intuitiv interpretieren als Zeichen der Barmherzigkeit oder als Zeichen der Bestrafung von Krishna. Oh, wenn Krishna mir seine Barmherzigkeit heute erweist, dann wird diese Antilope, die in der Entfernung ist, 3 oder 4 Stufen Schritte auf mich zugehen. Oh, wenn Krishna mir nicht seine Barmherzigkeit zeigt, dann wird diese Antilope weglaufen. Der Devotee wird also richtig angehaftet an Krishna. Genauso wie ich möchte das ruhig das Beispiel in der materiellen Welt geben, weil es die meisten von uns bestimmt nachvollziehen können in der einen oder anderen Weise. Wenn sich eine schöne Frau über einen Markt begibt und mit den Hüften wiegt und mit ihren Blicken tötet oder kokettiert oder anzieht und jemand angezogen wird dazu, dann geht ihm das nicht mehr aus dem Geiste, oder er fängt an, alles zu sehen in Beziehung zu dieser Frau. Oh, mir ist jetzt ein Glas Wasser in den Rücken gefallen. Das heißt, heute ist nicht der Tag, sie zu treffen. Ich bin zu tollpatschig. Nicht? Und so weiter und so fort. Ich möchte bewusst jetzt so ein Beispiel aus der materiellen Welt geben und das ruhig mit einer etwas, einer Beschreibung, die einen anfängt zu ärgern, machen. So wird also der Devotee angehaftet an Krishna. Wenn der Devotee einen kleinen Jungen am Rande des Dorfes spielen sieht, dann wird er sich erinnern an den heiligen Sanaka und er wird den Jungen fragen, werde ich Brajendra Kumar heute sehen? Wenn der Kleine dann sagt, nein, wird der Devotee denken, soll er das jetzt glauben? Oder soll er vielleicht eine tiefere Bedeutung in diesem Nein des kleinen Jungen sehen? Nicht so wird der Devotee also angehaftet an Krishna. Dann kommt schließlich eine Stufe, wo der Devotee völlig intensiv, wo sich seine Liebe zu Krishna wirklich intensiviert. Er stellt seine Ohren auf, um versuchen den Klang von, das ist Bhava oder Rati, um den Klang von Krishnas Flöte zu hören. Er will die Fußglöckchen von Krishna hören. Er will die Stimme von Krishna hören und die Fußstapfen von Krishna hören. Sein Körper wird in voller Ekstase, weil er die Berührung der Hände des Herrn verspürt. Seine Nasenlöcher öffnen sich und er atmet ein und aus, begierig den Duft von Krishnas Körper zu hören, zu bekommen. Beim Schlafen, beim tiefen Schlafen und beim Wachsein ist er entschlossen, sich selber ständig an Krishna zu erinnern. Zu dieser Zeit erreicht er seinen spirituellen Körper, indem er seinen ewigen Dienst ausführen kann. So, auf dieser Stufe, mit anderen Worten, nimmt der Devotee, auch während er im materiellen Dasein ist, einen spirituell vollkommenen Körper an. Und in diesem spirituell vollkommenen Körper, diesen Siddha, kann er Krishna tatsächlich dienen. Srinivas Acharya ist ein gutes Beispiel hiervon. Wir haben schon, glaube ich, in Berlin dieses Beispiel gegeben. Srinivas Acharya hat manchmal Manasa-Seva getan. Und ist ich will das ein bisschen verständlich alles erklären. In seinem spirituellen Körper hat er am Krishna-Lila teilgenommen, nämlich als Manimanjari-Gopi. Und Radha Krishna haben sich zu der Zeit mit Wasser bespritzt. So mit so einer Spritzflasche oder mit farbigen Joghurt beworfen. Es war ein Farbfestival. Es war so eine wilde Schlacht zwischen den Gopis und Krishna. Und zwischendurch, wenn das Farbpulver flog, hat Krishna es sogar noch geschafft, die Gopis zu küssen. Srinivas Acharya war dabei und hat dann versucht und hat Radharani neue Farbe und neuen frischen Joghurt zum Beschmeißen gebracht, Nachschub gebracht. dann ist Srinivas Acharya aus dieser Meditation, diesem Dienst zu Radha und Krishna wieder zurückgekommen in seine in die Form von Srinivas Acharya. Und die Leute haben ihn angeguckt und haben gestaunt, denn er war über und über mit Farbe bespritzt und beschmiert. Weil er hat in seiner spirituellen Identität in Krishna Lila teilgenommen. Ihr müsst verstehen, wir haben als spirituelle Seele einen spirituellen Körper, eine spirituelle Identität, welche durch die Ausführung des hingebungsvollen Dienstes langsam entwickelt wird. Wenn wir anfangen mit Shraddha, Vertrauen, wenn wir hingebungsvolles Dienen ausführen, wenn wir langsam frei werden von ungewünschten Angewohnheiten, werden wir auf diesem Pfade unsere spirituelle Identität entwickeln, mit der wir dann in der spirituellen Welt im ewigen Dienst zu Krishna beschäftigt sind. Für solch einen Devotee ist der Tod nicht existent. Er wird einfach diesen Körper verlassen. Dhruva Maharaj wird so beschrieben, dass er diese Stufe schon erreicht hatte und er ist einfach mit dem Kopf, mit dem Bein, mit dem Fuß auf den Kopf des Todes getreten, der kam, und hinein in ein Viman, ein transzendentales Gefährt, und in die ewige spirituelle Welt zurückgefahren, zurück zu Krishna, also zurückgegangen. Das ist, was entsteht bei der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Unsere spirituelle Identität wird mehr und mehr erwachen, bis wir diesen spirituellen, den Citadea entwickelt haben. Es gibt in Vrindavan viele solche Beschreibungen von Siddha-Babas, tatsächlich Krishna gesehen haben, den Krishna persönlich erschienen ist. So, das ist praktisch ein kleiner Geschmack, den ich euch nicht vorenthalten wollte, um einfach zu zeigen, hier geht es hin. Das ist das Ziel, was wir haben. Seht, was für eine Süße im hingebungsvollen Dienst drin ist. Was für Möglichkeiten hier sind. Manchmal denkt nicht, ach, um hingebungsvolles Dienen auszuführen, muss ich das Rauchen aufgeben. Oder so. Das ist nicht, so sollte man nicht denken. Man sollte denken, ich möchte gerne zurück zu Krishna, in die ewige spirituelle Welt. Ich möchte meine ewige Identität annehmen. Ich möchte frei werden von diesen Zwängen und diesen Drängen, die Besitz von mir ergriffen haben. Nur um das zu tun, ist es sehr wichtig, dass wir wissen, wie wir es tun können. Mein Vater war in russischer Kriegsgefangenschaft und hatte eine Geschichte mitgebracht. Die Soldaten haben, die Berlin überfallen hatten, haben aus Berlin sich diese schönen Fossets, Wasserhähne abgeschraubt und sind die russischen Devotees, nette, also russische nicht Devotees, russischen Krieger, russischen Soldaten, dann zu ihren Dörfern gegangen und da haben sie dann den Wasserhahn zick in die Lehmwände getan und wollten vorzeigen, wie jetzt heißes und warmes Wasser da rauskommt. Natürlich kam nichts. Das müssen ja verbunden werden. Nicht mit dem Wasserwerk, falls es eins gibt. Die haben sich nicht auf richtige Weise bemüht in ihrem spirituellen Fortschritt. In ihrem materiellen Fortschritt. Sorry. Ich bin mal beim Geist bei etwas anderem, deswegen muss ich mal hier wieder zurückbringen. Die haben sich nicht bemüht, richtig bemüht in ihrem materiellen Fortschritt. So, ihr, die schon so weit gekommen seid, dass ihr ein Osterseminar macht, ihr habt das Beste verdient. Ihr solltet euch auf diesen Pfade bemühen und ihr werdet schließlich zu diesen wunderbaren Stufen hinkommen, wo ihr eure spirituelle Identität als ewige Diener Krishnas habt und zurück nach Hause, zurück zu Gott geht. So, Hare Krishna, ich möchte hier enden. Der morgige Teil der Vorlesung, schon Coming Attractions. Morgen möchte ich euch die ganze Philosophie des Krishna-Bewusstseins, sehr, sehr viel, in einer halben Stunde erklären, indem wir die 50 Punkte aus den Tattva-Sutras durchnehmen. Das ist eine Zusammenfassung von Srila Bhaktivinoda Thakur über die Philosophie. Was ich hiermit hoffe zu tun, ist, dass die Freunde Krishnas, die dann zurück nach Hause gehen, erstmal wissen, was ist Krishna-Bewusstsein, was ist die gesamte Philosophie, was für Bereiche behandelt das? Kann man, und wenn man mal gefragt wird, eine Vorlesung zu geben, kann man einfach über diese Punkte sprechen, entsprechend der Verwirklichung, und wird merken, man hat sehr umfassend geredet. Es wird morgen ein wenig philosophisch zugehen, aber das ist, glaube ich, auch gewünscht in diesem Kreise. Hoffe ich. So, Hare Krishna, ich möchte hier jetzt diese Vorlesung beenden. Sind hierzu irgendwelche Fragen noch? Punkte, die ihr noch nicht verstanden habt oder die ihr wissen möchtet? Es gab einmal einen Devoti, es gab einmal einen Brahmana. Dieser Brahmana wurde von einem Dieb bedroht. Der Dieb kam rein mit dem Messer und sagte: Wo ist dein Geld? Hast du Geld? Ja, sagte der Brahmana, weil er wahrhaftig sein wollte. Daraufhin sagte der Dieb, fragte der Brahmana, der Dieb, und der Brahmana dachte sich, hoffentlich frage ich mich jetzt nicht, wo ich das Geld habe. Dann bin ich geliefert. Da fragte der Dieb schon, wo ist es? Unter meiner Matratze. Der Dieb nahm es weg und ging weg. Der gleiche Dieb kam einen Monat später zu einem Devoti, der dem Geld gegeben worden war für den Bau eines Tempels. Hast du Geld? Nein, natürlich nicht, sagte der Devoti. So, hier möchte man sich jetzt aber der ist doch nicht wahrhaftig. Hier kommt jetzt der entscheidende Punkt. Er ist wahrhaftig, doch in einem anderen, in einem höheren Bereich. Dies Geld ist Krishnas Geld. Er hat also kein Geld. Und es soll den Krishnas Dienst beschäftigt werden. Somit ist der Devoti in einem anderen Bereich wahrhaftig. Nun, manchmal würden Leute sagen, das ist aber jetzt nicht die Wahrheit. Und das ist jetzt nicht konsistent zu dem bereits Erklärten. Es ist doch. Wir hatten gestern besprochen über die Erscheinungsweise der Tugend, die höchste von den drei Erscheinungsweisen, und hatten gesagt, für jemand, der sich dem spirituellen Leben beschäftigen will und nicht immer gestört sein will, ist es unbedingt wichtig, die Eigenschaften der Erscheinungsweise der